Schock bei der Baufinanzierung. Du hast deine Traumimmobilie gefunden, aber hier stehen noch 100 oder 150.000 Euro an Sanierungen plötzlich im Raum, weil deine Bank sagt,
du musst sanieren, damit deine Immobilie werthaltig bleibt. Wenn du wissen willst, worauf die Banken achten, solltest du die Folge bis zum Ende schauen.
Endlich Eigenheim. Der Podcast für alle, die ihren Traum vom eigenen Haus Wirklichkeit werden lassen wollen. Von der ersten Besichtigung bis zum Einzug. Thorsten Kotzern gibt dir gemeinsam mit seinen Gästen Tipps und Insiderwissen rund um den Hauskauf.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Endlich Eigenheim. Ja, endlich eine neue Folge. Thorsten, bist du gut drauf?
Auf jeden Fall. Und selbst?
Ja, ich bin ganz gut drauf. Ich freue mich auch auf das Thema heute, denn es geht ja um das Thema Sanierungs- und Renovierungskosten bei der Immobilienfinanzierung.
Ja. Spannend.
Ja.
Also häufiges Thema.
Es eigentlich kein Thema ist, auf das man sich freuen kann oder sollte. Obwohl, auf der anderen Seite schon, weil ich guck mal, wenn du jetzt eine Immobilie kaufst und dann ist die ja oft in einem Zustand, wo er sagt, ja, ist gut, also von der Aufteilung her gefällt mir, hat man sich auch dann entschlossen, das zu kaufen. Aber mit der Renovierung oder mit der Sanierung habe ich ja dann die Möglichkeit, dem Haus so meinen eigenen Charakter zu geben, beziehungsweise so, ne, also die Böden.
Meinen eigenen Flair.
Meinen eigenen Flair, mein Wohngefühl, auch die zu meiner Immobilie zu machen. Die kann ja dann schon 10, 20, 30 Jahre alt sein, hat zum Beispiel Fliesenboden und ich mag halt warmes Holz lieber beispielsweise. Dann ist das ja genau das, was dann passiert. Mhm. Das sind die schönen Seiten der Sanierung. Auch die kosten Geld, darüber reden wir ja heute. Ja. Aber es gibt natürlich auch Themen wie Dach oder Heizung, also energetische Sanierungsmaßnahmen, die teilweise sogar von der Bank gefordert werden.
Ja.
Genau. Und das ist eben genau unser Thema heute. Es geht darum, dass wenn man ein Haus gefunden hat, was einem gefällt, die Traumimmobilie, ja, und da muss ein bisschen was gemacht werden, dann ist dieses, da muss ein bisschen was gemacht werden, für die Bank schon ein wichtiger Faktor.
Ja.
Weil das fließt nämlich in die Finanzierung mit ein. Viele unterschätzen das komplett. Da gibt es ja auch das Thema Eigenleistung. Ja, das mache ich dann schon. Mhm. Aber es gibt halt Dinge, die kann man nicht selber machen. Und die Bank sagt, du musst das Haus in einem bestimmten Zustand haben, damit wir auch als Bank die Sicherheit haben,
genau, dass
wir da unser Geld zurückbekommen. Weil wenn die Dinge nicht gemacht werden, also ein Sanierungsstau sogar entsteht, wird das Haus halt nicht mehr, sondern immer weniger wert. Weil eben das Verhältnis zu dem, was es wert ist und was man reinstecken muss, damit es den Wert erhält, wird halt immer größer, der Unterschied. Mhm. Begegnet dir das oft, also dass Menschen das komplett unterschätzen und da sich gar keine Gedanken machen?
Ja,
wie ist das
also
so aus deiner
Erfahrung? Immer wieder, dass ich Kunden hier habe, die ein Haus gefunden haben, ich mir das Exposé anschaue, den Energieausweis mir anschaue, wo ich dann immer wieder sage, puh, energetisch mal ganz schlecht, aber das hatten wir ja auch schon mal in einem Video, wo wir über den Energieausweis gesprochen haben. Den Leuten ist nicht bewusst, dass die, wenn ihr ein Haus kaufen und das einen schlechten Energiewert hat, dass die Banken hier ganz klar fordern, bring das Objekt wieder in Schuss. Wir stellen dir das Geld dafür zur Verfügung. Du musst es natürlich bezahlen mit dem normalen Zins, aber es muss wieder wertvoll gemacht werden. Die Restnutzungsdauer ist so ein Thema, ne? Also ein Objekt, wenn du es baust, hat das 80 Jahre Nutzungszeit. Das Objekt ist jetzt 60 Jahre alt, du hast einen Sanierungsstau, heißt eigentlich für die Bank, in 20 Jahren ist das Haus platt. Kannst du auffangen mit Modernisierungen und die Restnutzungsdauer wieder verlängern. Restnutzungsdauer ein schwieriges Thema, diskutiert man auch immer mit einer Bank. Aber du wirst angehalten, das zu machen. Und das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Die schauen sich das Haus an, jo, das können wir ja, das sieht gut aus, das können wir ja dann über die Jahre mal machen. Funktioniert nicht ganz so einfach.
Funktioniert natürlich dann, wenn ihr jetzt genügend Geld habt und das Haus kostet beispielsweise 500.000 Euro. Eine Bank würde sagen bei einer Finanzierung, ja, da müsst ihr aber schon noch 200.000 reinstecken. Ja. Wenn ich das Geld habe,
vollkommen
kann ich
okay, das
Haus logischerweise kaufen und das peu à peu umsetzen und machen. Da ist ja niemand, der jetzt sagt, du kannst das Haus deswegen nicht kaufen.
Ja, nicht ganz. Also die Bank wird dann schon sagen, hey, du hast ja so viel Eigenkapital, du setzt das auch nicht an. Was willst du denn alles modernisieren? Also das wird die Bank schon nachfragen.
Nee, wenn ich keine Bank, also wenn ich jetzt also einfach selber kaufe,
ja,
dann gibt es da keine gesetzlichen Verpflichtungen. Nee,
wenn du es Cash kaufst, also Cash in Anführungszeichen, du hast das Kapital, dann ist das vollkommen egal.
Ja.
Hast du aber eine Bank im Spiel und du hast das Eigenkapital, du musst aber einen Teil finanzieren, dann wird die Bank schon fragen, hör mal, was willst du denn machen, wie willst du es machen und so weiter, welche Kosten kommen da auf dich zu. Die wollen dann schon wissen, dass du dich damit beschäftigt hast.
Aber ist das denn jetzt nur, es gibt ja diese, also Ich habe früher auch immer 100% Finanzierung gesagt, die ja in Wirklichkeit nur 110% Finanzierung ist, die selten mittlerweile durchgeht. Das heißt, ich habe wirklich 0 Euro Eigenkapital.
Ja.
Auch die Nebenkosten für Notar, für Grundbucheinträge, die
Makler,
die hier Steuerthemen und so weiter. Alles packe ich damit rein und finanziere das. Es gibt Sonderfälle, wo das tatsächlich ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder funktioniert hat. Da müssen sehr viele Dinge stimmen. Aber ist es denn nur in diesem Fall so? Also wenn ich jetzt auch bei einer 100% Finanzierung, wo ich dann 10%
Eigenleistung, also Eigenkapital hast?
Eigenkapital für diese Kaufnebenkosten mit aufbringe, weil dafür gibt es ja keine Sicherheit, deswegen hat die Bank die ja sehr gerne. Ja. Aber bei einer 100% Finanzierung, ist das nur dann relevant? Oder auch wenn ich sage, das Haus kostet 500.000, ich habe 400.000 Euro Eigenkapital und will 100.000 Euro finanzieren, kriege ich dann auch diese Bedingungen auferlegt, dass ich das dann alles trotzdem einberechnen muss?
Genau, die Bank wird das schon wissen wollen, was du machst, in welchem Umfang. Auch wenn du das Kapital hast und für eine Bank gilt, Eigenkapital musst du zuerst einsetzen. Das heißt, du zahlst das Haus, du hast die 400.000, du willst für 200 sanieren, heißt, du hast ja ein Debit von 300.
Debit heißt
in Debit dem Sinne, in Minus. Also Minus. Ne, du brauchst dann noch 300.000. Das heißt, die 400.000 aus deinem Eigenkapital werden erstmal für den Kauf benötigt. Und die Bank stellt dir dann die 200.000 plus 100.000 zur Verfügung.
Aber würde sie mir die 100.000 geben ohne, also wenn ich jetzt sage, ich habe 400.000, ich brauche 100.000 Finanzierung und mache dann peu à peu die Dinge, wann ich Lust habe, oder sagt die, du kriegst die 100.000 dann auch nicht?
Kommt auf die Bank an, kommt auf das Objekt an, kommt auf den Kunden an. Also das kann man so pauschal nicht sagen, aber die Bank wird es auf jeden Fall erfragen wollen.
Okay.
Weil irgendwo, du wirst ja Nachweise dann liefern, woher kommt das Geld, hast du eventuell noch mehr, kannst du noch an Geld kommen und so weiter. Das ist dann halt Storytelling, das, was ich ja auch so oft sage. Wie sieht die Situation aus? Wie verkaufst du es dem Banker? Und so weiter und so weiter.
Das ist ja mal so, ich meine, als Profi bist du in den Details. Mhm. Das ist ja auch also generell so, ne, wenn du jetzt aus
dem Profis. Wobei ich beachtlich finde, was du schon alles weißt.
Ja gut, ich habe ja ein bisschen was aufgepasst hier. Ne? So. Aber generell bist du eben sehr in den Details und auch nicht so für Vereinfachungen. Mhm. Ich bin ja hier auf Seite der Zuhörer und Zuhörerin, deswegen vereinfache ich das ja auch gerne. Das heißt, als Faustformel könnte man sagen, je mehr Eigenkapital ich eben einbringe, desto weniger ins Gewicht fällt zumindest dieses Thema der Sanierung.
Ja.
Das kann man schon so sagen.
Kann man so sagen. Du musst das ja auch nicht verkennen. Die Modernisierungsgelder, die du aufnimmst, die sind ja auch gleichzeitig wertsteigernd der Immobilie. Du heißt, wenn du eine 100% Finanzierung hast, ne, reden wir mal von deinen 500.000, du musst 200.000 noch also an Modernisierung haben. Die werden zu der gleichen Kondition an dich weitervermittelt, wie du auch bei der Hauptfinanzierung hast. Also da wird kein Zinsunterschied gemacht oder sonstiges. Die Bank stellt dir das zu den gleichen Konditionen dar. Also du hast noch nicht mal einen Nachteil, weil du das Objekt dann halt im Wert wieder steigerst.
Aber was ich eben wissen muss, habe ich dieses Haus gefunden für 500.000 Euro und habe ich diesen Sanierungsstau, in welcher Form auch immer, wird die Bank dann wahrscheinlich über einen Gutachter oder die Bewertungsmöglichkeiten, die sie hat, sagen, stopp, hier müssen 200.000 Euro investiert werden. Und das heißt, du bekommst von uns nicht die beispielsweise jetzt mal grob gerechnet 500.000 Euro, die bekommt den Kredit darauf mit allen Kosten, die dazukommen, kriegst du von uns nicht, sondern du musst eigentlich 700.000 Euro aufnehmen und dann findet ja eine Neubewertung statt im Sinne dessen, bist du denn überhaupt in der Lage, das zu zahlen. Das heißt, in diesem Moment platzt eventuell der Traum, wenn ich darauf nicht geachtet habe und immer mit diesem, ja, 500.000, jetzt haben wir das Haus, das machen wir dann alles. Und dann platzt der Traum, weil 200.000 Euro umgerechnet auf die 30 Jahre, die man das dann im Schnitt finanziert, da kommt mit Zinsen schon einiges zusammen und da sind wenige wahrscheinlich in der Lage, das dann noch leisten zu können.
Muss halt immer in die Haushaltsrechnung passen, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also das merkst du ja auch oft, wenn die Leute hier kommen, die finden eine Immobilie, die haben vorher einen Kaufpreis gemacht. Ich sag jetzt mal diese 500.000, das kriegst du monatlich gestemmt. Dann finden sie die Immobilie und dann kommt plötzlich die Sanierung. Was musst du dafür haben? Du bist dann bei 700.000, ja, dann hast du eine Rate, die um die 1.000 Euro höher ist und kannst es dir dann nicht mehr leisten. Wenn du es dir haushaltsrechnungsmäßig leisten kannst oder das vorher einkalkuliert hast, dann wunderbar, dann macht die Bank das. Aber es muss halt ganz am Ende dann wieder in die Haushaltsrechnung passen. Und das ist das Problem, wenn du auf der Immobiliensuche gehst und im Vorfeld dich nicht schlau gemacht hast, was muss ich beachten? Welches Budget habe ich? Habe ich nur das Budget ausgegeben für den Hauskauf? Habe ich die Sanierung mit eingeplant? Habe ich ein Objekt, was saniert werden muss? Und so weiter und so weiter. Das ist eine Vorbereitungssache. Da muss man sich hinsetzen, klar drüber sprechen und dann schauen.
Jetzt ist es ja so, dass eben ein Immobilienmakler, der jetzt auf Eigenheimsuche ist, der wird da kein Problem mit haben. Der sieht das Exposé oder bei einem Portal oder kriegt da irgendwas in die Hand und wird das sehr schnell sehen. Der sieht das an den Bildern, der sieht das an den Werten, der sieht sofort, okay, komm hier, 150 muss ich nochmal reinstecken. Für Otto Normal?
Schwierig. Da sag ich meinen Kunden immer, also die Kunden, die bei mir hier waren, die auch ein Vorbereitungsgespräch führen, ne, was alles sie sich leisten können, da öffne ich mit meinen Kunden immer eine WhatsApp-Gruppe, wenn es zwei Daniel oder zwei Interessenten sind. Und ich sage denen immer, wenn ihr ein Objekt gefunden habt, schickt mir gerne das Exposé. Ich schaue drauf, sag euch zumindest mein allererstes Bauchgefühl, wie ich die Immobilie selber finde und was auf die zukommt und wo sie bei der Besichtigung drauf achten sollen.
Also das heißt, ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Immobilienmakler, sondern du als freier Finanzierer kannst das eben aufgrund deiner Erfahrung mit über 20 Jahren Erfahrung in dem Bereich auch mittlerweile sehr gut einschätzen und, sage ich mal, plus minus 10.000 Euro zumindest einen Richtwert zu geben. Genau. Sind es eher 50, 100, 150 oder 200.000 Euro, die ihr noch zusätzlich mit einberechnen müsst? Und dann ja auch, wenn man sich dann noch nicht komplett verliebt hat in die Immobilie, zu sagen, okay, ja, dann funktioniert es halt nicht, weil
Das mache ich halt aus meiner Erfahrung und ich sehe ja, wie die Banken drauf reagieren. Und ich glaube, da ist der Schritt eher über den Finanzierer besser als über den Immobilienmakler, weil der Immobilienmakler will natürlich das Objekt verkaufen, kennt sich aber auch gut mit den Kosten aus. Ob das immer kommuniziert wird oder nicht, hängt von dem Immobilienmakler ab. Aber wenn die Kunden mir das schicken, dann sehe ich das aus der Brille der ganzen Banken. Wie kann das ein oder andere gemacht werden?
Und das heißt, man muss auch wirklich dann sagen, okay, ich gucke mir jetzt nicht nur die Bilder an, das machen ja auch viele so. Mhm. Die gehen dann durch, klicken sich die Bilder durch und so, ach, guck mal, Schatz, wie schön. Mhm. Da muss man, glaube ich, auch im Moment sehr vorsichtig sein, weil da könnte man ja zum Beispiel was ablesen und sagen, oh, guck mal, wenn du jetzt wirklich so realistische Fotos hast, du siehst irgendwie, wie alt das Haus ist. Thema wieder Fliesen, abgehangene Decken mit Holz und so weiter, alte Küche, alte Badezimmer mit blauen, grünen, gelben Fliesen. Mhm. Dann weiß ich, okay, da wird wahrscheinlich nicht so viel gemacht worden sein. Das ist keine hundertprozentige Garantie, aber wahrscheinlich nicht. Eine neue Heizung könnte sein. Aber ich kann zumindest sehen, ich muss ja auf jeden Fall mehr investieren, damit ich mich wohlfühle. Es gibt ja so Must-Haves, die ich machen sollte, muss. Also sagen wir Dach und Heizung oder auch
Fenster,
also energetische Themen. Aber es gibt auch Dinge, die ich machen möchte. Das sind ja so die beiden Parts, aus denen sich das dann zusammensetzt. Die Bank achtet wahrscheinlich mehr auf die Must-Haves.
Nur
auf die Must-Haves.
Die Bank, also wenn ich ein
neuer Boden ist, den...
Genau, die Bank unterscheidet ganz klar zwischen Sanierung und Renovierung. Eine Sanierung ist eine Auflebung der Immobilie, also das, was fest mit dem Haus verankert ist, wie wir gerade schon gesagt haben, Fenster, Dach, Heizung, Badezimmer. Und eine Renovierung ist ja nur, ich verschönere das Haus, das ist Streichen, Laminatboden oder sonstiges. Beim Boden muss man sagen, Parkett und Fliesen, das könnte noch da reinzählen, weil es fest verbunden wird, aber das sind eher Renovierungen, das sind so Schönheitssachen.
Das heißt, die kann ich auch wirklich peu à peu, da kann ich sagen, ja, das muss ich ja nicht mal, was die Bank fordert. Also wenn die Bank sagt, da ist ein Sanierungsstau, Sanierung, nicht Renovierung, dann ist das wirklich, das muss gemacht werden, damit das Haus auf diesen Wert kommt, der dann finanziert werden kann.
Und Sanierung ist halt alles, was irgendwie fest mit der Immobilie verbunden ist.
Und das heißt, das ist ja zum Beispiel etwas, das wollte ich nämlich gerade darauf hinaus, wenn ich jetzt bei einer Anzeige oder irgendwo im Exposé sehe, energetisch saniert, top, was ist der Energieausweis, und so weiter und so fort, neue Fenster, das sind so Dinge, wo ich sehe, okay, cool.
Da ist kein Sanierungsstau.
Haus ist ein Ticken teurer als die anderen, die ich mir angucke in der Größe und Lage, aber hier muss ich halt selber nicht mehr viel machen. Am Ende bezahle ich es natürlich trotzdem mit, weil das, was...
Klar.
Das ist ja auch immer das Thema, wenn ich saniere oder renoviere, es erhöht den Kaufpreis.
Ja.
So, aber ich muss mich nicht drum kümmern, ich kann es mir angucken, wie ist der Zustand. Und das ist gut. Und dann ist, glaube ich, aber ein Punkt, was eben die Eigenbewertung angeht. Im Moment ist ja das Thema KI, auch bei Immobilien, bei der Vermietung. Da finde ich, ist es okay, weil man versteht sehr schnell, das ist jetzt ein KI-generiertes Bild. Und mir ist eigentlich ja auch egal, ob ich jetzt sage, so könnte es aussehen oder so sieht es aus. Wenn es schön aussieht, dann kann ich mich da reindenken und dann erhöht das die Chancen auf die Vermietung. Aber bei Häusern, die verkauft werden, gibt es da eigentlich schon Regelungen? Weil wenn ich jetzt das Zimmer nehme, das Wohnzimmer, und es hat irgendwie braune Fliesen, die sind teilweise kaputt, dann habe ich irgendwie den alten Rustikalschrank da drin stehen, vergilbte Wände und alte Fenster. Und jetzt gehe ich hin, mache ein Foto und stell das, lass das per KI, im Grunde kann ich es dann machen, das
ist
der gleiche Raum und es sieht top aus und das stelle ich so rein. Und dann habe ich ja als Käufer potenziell gar nicht mehr die Möglichkeit, eben das zu erkennen und bin erstmal in der Falle und sage, oh, das ist ja traumhaft schön und bewerte das dann falsch. Gibt es da eigentlich Regelungen, die die Verbraucher davor schützen im Moment, weißt du da was?
Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich fände es richtig. Also zwischendurch sehe ich solche bearbeiteten Bilder halt bei der einen oder anderen Makler. Die schreiben dann aber auch Wohnbeispiel dahin und du machen dann so aktueller Stand und dann ein KI oder wie auch immer erstelltes Bild. So könnte es aussehen. Das finde ich super, ne, wenn du das aktuelle Bild hast und dann das Bild, wie es sein könnte, weil es kann sich nicht jeder immer alles bildlich vorstellen. Oder sich da reinversetzen, wie könnten wir es denn
wie
machen?
Wie könnte das für mich
wie
dann
könnte
aussehen?
Es dann aussehen, ne? Von daher, das finde ich dann gut. Es muss aber ganz klar deklariert sein und für den Kunden erkennbar sein. Das ist für mich das Wichtigste. Weil sonst geht es eher in den Bereich, ich veräppel den Kunden.
Ja, genau. Das wäre schlecht. Aber das wird sich ja in Zukunft besser entwickeln. Ja. Da wird sicherlich auch hoffentlich Regelungen geben, damit man das eben schneller unterscheiden kann. Dann am Ende vielleicht jetzt nochmal die Frage, was ist so... ja, was würdest du jemandem mitgeben, damit er eben nicht in die, nennen wir es mal, in die Sanierungsfalle tappt?
Was will ich ja mitgeben? Also grundsätzlich sei gut vorbereitet, mach dich vorher schlau, such dir jemanden, dem du, wo du ein gutes Bauchgefühl hast, den du vertraust, der dir vielleicht auch zur Seite steht, was so Kosten angeht. Es sollte dich nicht abschrecken. Natürlich ist es viel, viel Arbeit.
Aber sollte wirklich ein Fachmann sein, nicht der Freund, der sagt, du, ich habe auch ein Haus und kenne mich aus und
genau,
mach das für dich.
Genau, es sollte jemand sein, der wirklich aus dem Bereich kommt.
Ein Handwerker könnte das auch sein, wenn
genau,
jemand
Handwerker.
Jetzt Innenausbau macht, der hat ein gutes Auge für
genau.
die Dinge, der kann das machen.
Ja.
Dann haben wir gesagt, Immobilienmakler, freie Finanzierer, wie du zum Beispiel,
genau.
du könntest da auch helfen, aufgrund der Erfahrung kannst du das sehr schnell einordnen, auch mit Daten, die du dann zugeschickt bekommst, du musst nicht vor Ort sein. Das wird dann nochmal ein Gutachter machen, den könnte ich auch hinzuziehen.
Klar, wenn du
Kosten,
bezahlen willst.
Genau, sind genau. natürlich Kosten, die entstehen.
Ja.
Aber das wäre das, was du auch nochmal mitgeben würdest.
Genau, das würde ich mitgeben. Sollte nicht abschreckend sein, wenn ich sanieren möchte, weil die Objekte sind dann schon deutlich günstiger. Aber was vielleicht abschrecken sollte oder mit, zumindest mit Einfluss nehmen sollte, eine Sanierung, wenn ich eine Kernsanierung mache, das ist eine Menge Zeit, es ist eine Menge Arbeit. Du zahlst Zinsen für die Zeit, wenn du noch nicht drin wohnst. Das heißt, du wirst auch eine Doppelbelastung haben. Das sollte immer irgendwo berücksichtigt werden, weil eine Kernsanierung ist nicht in 3 Monaten durch.
Und du musst dich mit den Handwerkern
auseinandersetzen.
Genau,
kommen
eventuell
die, kommen
streiten
die nicht,
sogar.
Kommen die
im Moment
nicht.
Sehr, sehr schwieriges Thema. Da kann man den Handwerkern nichts vorwerfen, aber die haben so viel zu tun und immer noch so viel Druck auf der Pipeline, weil halt sehr wenige Menschen im Moment ja ins Handwerk gehen.
Ja.
Und dementsprechend, das wird sich, glaube ich, auch ändern. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge, was das angeht. Genau. Aber das heißt, Augen auf beim Hauskauf generell.
Ja.
Und dann eben auch den besonderen Blick darauf, ja, was muss ich noch in die Immobilie investieren? Und wenn ich es nicht selber gut einschätzen kann und mich da eben auch nicht mit auseinandersetzen möchte, dich oder auch andere Fachleute hinzuziehen.
Immer.
Auf jeden Fall Profis, die wirklich da beruflich mit zu tun haben, damit ich sicher bin. Und das eben, bevor ich mich wirklich in die Immobilie verliebe.
Genau.
Ja, das tut weh, wenn ich damit dann zur Bank gehe und bin halt schon gedanklich, richte ich das ein mit meiner Familie, du bekommst das Zimmer und dann sind da 150.000 Euro, die die Finanzierung platzen lassen, ist keine schöne Situation.
Nee, Energieberater wäre noch auch jemand, weil der könnte sich das Objekt auch anschauen und gleichzeitig aber auch so ein Beiblatt dazu fertig machen für Fördergelder.
Da habe ich aber die Information, dass die sehr, sehr ausgebucht sind und sehr schwierig zu bekommen sind. Hast du immer?
Ich habe hab natürlich ein paar mit Connection, wo ich sagen kann, wenn du gerade nicht kannst, dann nehme ich jemand anders. Und es funktioniert eigentlich immer relativ schnell bei meinen Kunden. Wenn ich sage, hör mal, ich brauche dich, dann ist der nächste Woche da.
Tja, relativ schnell ist auch diese Folge wieder zu Ende. Zum Thema der, nehmen wir es mal, der Sanierungsstaus bei Finanzierungen, ein wichtiges Thema, weil wenn ihr da nicht frühzeitig drüber nachdenkt, was das bedeutet, eben bei der Immobiliensuche an sich schon und euch da sensibilisiert, dann kann das halt ein böses Erwachen geben. Wenn ihr das nicht haben wollt und wenn ihr vorbereitet sein wollt oder wenn ihr auch jemanden an eurer Seite haben möchtet, der euch da begleitet, ganz egal, wo ihr in Deutschland seid, dann könnt ihr euch gerne an Thorsten wenden, zum Beispiel, weil er mit über 20 Jahren Erfahrung in dem Bereich der Immobilienfinanzierung euch da helfen und beraten kann. Ich sage es jetzt mal für dich, du freust dich, wenn ihr euch meldet. Ruft an, sagst du ja auch immer.
Ja, genau. Am liebsten anrufen, direkten Kontakt, weil dann kann man am besten über alles sprechen und keine Angst haben, Scheu haben. Einfach melden.
Und es kostet wirklich nichts, weil das, was Thorsten macht, ist eine Beratungsdienstleistung, die ja am Ende, wenn es denn zu einer Finanzierung kommt, dann von den Banken übernommen wird in dem Sinne. Und deswegen für euch entsteht kein Risiko. Ihr könnt das machen. Ihr könnt es auch lassen und euch jemand anderen suchen. Aber wichtig ist, holt euch professionelle Hilfe, damit ihr da am Ende wirklich auch sicher und entspannt in euer Traumhaus und eure Traumimmobilie kommt. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen euch und dir vielen Dank für die Beantwortung der spannenden Fragen tatsächlich.
Sehr, sehr gerne.
Also spannend nicht, weil ich sie gestellt habe, sondern weil sie spannend sind für jeden, der ein Haus kauft. Das ist ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema.
Absolut. Das wird auch, glaube ich, immer mehr werden, weil wir viele alte Häuser haben.
Die Babyboomer-Häuser, dazu gibt es ja auch nochmal eine Folge. Es kommen jetzt sehr, sehr viele Häuser in den nächsten Jahren auf den Markt. Und Augen auf beim Häuserkauf, kann man da nur sagen. Und dementsprechend danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Das war Endlich Eigenheim, dein Podcast, mit dem du deinem Traum vom eigenen Haus näher kommst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit allen, die sich ebenfalls auf den Weg ins Eigenheim machen.